Darf ich Sie alle wieder herzlich begrüßen? Passt das mit dem Ton ungefähr? Passt das mit dem Ton? Ja. Okay. Gut, dann hoffe ich, dass Sie vielleicht zu Pfingsten etwas dazugekommen sind, etwas zu lesen. Ansonsten haben wir dann ja gleich ohnehin dann wieder die Möglichkeit, nächste Woche, weil der Feiertag ist, ne? Verlängertes Wochenende. Guckt man vielleicht wieder ein bisschen dazu, die Lektüre. Was den Prüfungstermin da betrifft, da habe ich jetzt beschlossen, dass der erste Termin am 1. Juli ist. Also dadurch haben wir jetzt dann noch nach der heutigen Einheit nur drei Vorlesungen im Juni. Das war es dann für dieses Semester. Gut, thematisch haben wir das letzte Mal, sind wir da zu Ende gekommen mit den Folien da zum Davidson. Da können wir heute dann damit beginnen, da ein bisschen den Conti zu besprechen. Ja, das war das letzte vom letzten Donnerstag. Gibt es vielleicht dazu irgendwelche Fragen, was das letzte Mal betrifft? Oder irgendwas Sonstiges? Das gesprächsmäßig interessant sein könnte.
Darf ich was fragen? Mhm. Und zwar, ich bin schon dazu gekommen, zu lesen Hoffnung statt Erkenntnis von Worten.
Ja, ja.
Und er sagt, dass der Davidson und der Quine ein Neopragmatist ist. Mhm. Und zwar deswegen, weil sie nach dem die Sprache in den Vordergrund stellen, die Erkenntnis. Hm. Im Gegensatz zu den Pragmatisten. Mhm. Sagt er. Und jetzt ist die Frage, die für mich aufgetaucht ist, da muss ja im Grunde jeder, der sich mit Sprachphilosophie beschäftigt, ein Neopragmatist sein, oder?
Ich meine, das nicht. Na, das nicht. Ich weiß nicht jetzt genau, welche Stelle. Sie da, auf welche Stelle Sie sich da beziehen, aber im Allgemeinen ist so, ne, dass also der Rotti sich selbst als Pragmatist und als Neopragmatist sieht. Ne? Also der Neopragmatismus ist ja nur also ein Neologismus, der eingeführt wurde, um das Wiederaufkommen sozusagen des Pragmatismus, um dem einen Namen zu geben. Ne? Das ist so der klassische amerikanische Pragmatismus. Für den dieser Ausdruck sozusagen zunächst reserviert gewesen ist. Na, das ist diese Zeit James, Peirce, Dewey und so weiter mit. Und wie gesagt, dann hat diese Strömung jetzt im 20. Jahrhundert dann wieder einen gewissen Auftritt bekommen. Und dafür hat man dann eben diesen Ausdruck Neopragmatismus verwendet. Na. Und insofern kann man sagen, also Pragmatismus ist sowieso die Allgemeinbezeichnung. Ne? Neopragmatismus steht halt für diese Strömung im 20. respektive 21. Jahrhundert einfach. Ne? Und insofern ist so, dass der Rorty sich ganz definitiv dem zuordnet. Ne? Und auch solche Autoren wie schon den Quine, und dann auch insbesondere den Davidson als Pragmatisten oder Neopragmatisten versteht. Aber also nicht unbedingt deshalb, weil sie sich mit Sprache beschäftigen oder weil sie die Sprachphilosophie in den Mittelpunkt stellen. Das ist eher eine Sache, die der Rorty in gewisser Weise ambivalent sieht. Also einerseits befürwortet er das auch sehr, sich sozusagen auf das Thema der Sprache im Allgemeinen, unsere sprachlichen Vorzüge, sozusagen wie wir miteinander kommunizieren etc., sich darauf zu besinnen, ne? Das, was ich vorher anklingen habe lassen, das Gesprächsmäßige liegt ihm sozusagen am Herzen, wie Dialog geführt wird, aber nicht unbedingt in einer Form, sozusagen, in der angegeben wird, an einer Stelle sagt, na, was könnten die Bedingungen der Möglichkeit für Sprache sein? Also als ein eigenes theoretisches oder systematisches Projekt, ja, das genau analysieren möchte, wie Sprache genau funktioniert, na, welche Strukturen sie besitzt, etc. Das ist natürlich schon auch in diesen Positionen ja der Fall, die wir da jetzt auch anfänglich behandelt haben, insbesondere wenn man zum Beispiel jetzt an den frühen Wittgenstein denkt, ist das im Tractatus eben das auch so eine klassische sprachanalytische Position, ne? Von denen es natürlich dann in Anknüpfung daran eine ganze Reihe von weiteren gibt. Und das hat sich schon mit diesem Linguistic Turn, da kann ich gleich zu diesem zu der Folie gehen, wo das da gelistet ist, ein bisschen das Biografische von Rorty. Wenn wir da nämlich sehen, da 1967 ist dieser Sammelband da eben, der Linguistic Turn, erschienen. Und nachdem, das ist zwar sozusagen nicht genuin erfunden worden, dieser Ausdruck oder diese Bezeichnung zu diesem Zeitpunkt, das schreibt der Rorty auch, das ist schon von Vorgängern aufnimmt, aber ab da ist das irgendwie Common Sense geworden, vom Linguistic Turn in dieser Weise sozusagen zu sprechen, dass da eben in einer bestimmten Phase der Philosophie eben wirklich der Schwerpunkt sozusagen auf Sprachphilosophie gesetzt wurde. Ja? Und wie gesagt, die kann man jetzt unterschiedlich behandeln, mehr sozusagen in so einem analytischen Sinn in Bezug auf die Funktionalität sozusagen der Sprache, was sie möglicherweise für Darstellungsfunktion hat, repräsentationale Funktion etc. Das sind alles Hinsichten, die zum Beispiel für den Rorty weniger relevant sind, beziehungsweise er uns dann eher darauf aufmerksam machen will, dass es andere Beschreibungen geben kann, sozusagen, wie wir mit Sprache umgehen, ohne dass daraus sozusagen ein eigenes theoretisches und systematisches Konzept wird. Da schließt er dann wieder an, zum Beispiel eher an den späten Wittgenstein, an die philosophischen Untersuchungen, wo er eben auch da paradigmatisch sieht, also den zählt er auch sozusagen zu den Pragmatisten in seinem Verständnis, ist das genauso sozusagen aber eine pragmatistische Position, die definitiv sozusagen in diesem Duktus, wie es der Wittgenstein macht, im Gegensatz zu seiner Frühphilosophie, gerade kein System sozusagen versucht zu entwickeln. Keine Struktur, nicht mehr diese Formalismen, sozusagen, die er versucht hat, zu Beginn sozusagen seines philosophischen Verständnisses zu entwickeln. Und genau das auch diese Anknüpfung an den späten Wittgenstein, na, das ist für den Rorty zentral. Da in diesem Spiegel der Natur, das ist sein erstes Hauptwerk, also mit diesem, der Herausgabe dieses Sammelbandes, der Linguistic Turn, da hat er die Einleitung geschrieben, aber das war irgendwie so, dass das schon irgendwie seinen Ruf geprägt hat. Und immer sein erstes größeres Werk dann ist dann eben der Spiegel der Natur. Im Deutschen hat es den Untertitel Eine Kritik der Philosophie, was das auch ganz gut trifft, sozusagen diese kritische Reflexion darauf, was Philosophie sein kann. Und ja, wie gesagt, in dieser Anknüpfung nennt er den späten Wittgenstein, den Heidegger, und den Dewey als sozusagen größte Philosophen des 20. Jahrhunderts aus seiner Sicht. Hm? Und den Wittgenstein lobt er auch allenthalben sozusagen in Bezug auf diese Herangehensweise, was gar nicht so leicht ist, ja, dass man hier an einer Stelle sagt, über etwas quasi schreibt, dass es zugleich vermeiden soll, nicht eine Theorie darüber zu sein, dass es keine Theorien gibt. Ja. So dass nicht der Effekt entsteht, aus der Behauptung, dass es keine Theorie darstellen sollte, sozusagen, was man da vorhat, ja. Dass nicht das selbst wieder zu einer Art von Theorie wird, über das Nichthaben einer Theorie. Ne. Dass er sagt, es ist gar nicht so leicht, sich nicht in das zu verfangen, aus dem sozusagen wieder etwas zu machen, sozusagen, was eigentlich methodisch noch in den alten Bahnen und in den alten Beschreibungen sozusagen verläuft. Also dieser Ausdruck Beschreibung und Neubeschreibung, das ist etwas, was ständig bei ihm vorkommt. Ja. Also weil ihm das wichtig ist, darauf zu achten, dass philosophische Diskurse ein bestimmtes Ablaufen in einem bestimmten Vokabular darstellen. Und dieses Vokabular natürlich verändert sich immer auch im Laufe der Zeit. Ne? Und er sieht so sozusagen, dass man es auch durchaus so als die Abfolge dieser Positionen begreifen kann, die mehr oder minder von ausgezeichneten Persönlichkeiten getragen werden, die es schaffen, sozusagen wirklich wieder etwas ganz Neuartiges an Vokabular sozusagen in die Welt zu bringen. Und ab einem gewissen Zeitpunkt sozusagen, und mit ihm ist auch das Verständnis entstanden, na, dass es nicht so sehr um das Erkennen als solches oder die Erkenntnistheorie als eigene kontinuierlich fortzuführende Disziplin der Philosophie ginge, sondern dass man das ablösen kann durch ein anderes Verständnis, was eben mehr dieses Gespräch und die Kommunikation sozusagen und das Vergleichen und sich besinnen und bestimmen in unterschiedlichen Vokabularen darstellt. Und in diesem Spiegel der Natur versucht irgendwie zu zeigen, na, dass die traditionelle Philosophie einfach durch dieses Bild, sozusagen der Abspiegelung, diese Spiegelmetapher, geprägt gewesen ist und das aber nicht unbedingt sozusagen eine natürliche Sache ist, dass man das so auffassen müsse, sondern dass es durchaus eben dann andere Möglichkeiten auch der andersartigen Beschreibung gibt, in der für ihn zum Beispiel eben da der Davidson eine andere wichtige Funktion hat, ne, auf den sich häufig der positiv sozusagen gehuft, obwohl er dann mit ihm auch Diskussionen und Auseinandersetzungen hat, also insbesondere über den Wahrheitsbegriff, das habe ich glaube ich das letzte Mal schon erwähnt, dass das Horthy eigentlich noch irgendwie cooler sieht, irgendwie, indem man sagt, dass über Wahrheit eigentlich nicht viel zu sagen ist und dass wir uns gar nicht so sehr mit diesem großartigen Begriff herumschlagen sollten. Ja, das kommt vor sozusagen wie andere Begriffe auch, wenn wir über das Gute reden oder sonst irgendetwas, ne? Obwohl die alle natürlich skeptisch sind gegenüber diesen substantivierten Ausdrücken, sozusagen die Wahrheit, als eben etwas sozusagen, das möglicherweise erreicht werden könnte oder auch irgendwie das Gute oder die Gerechtigkeit etc. eigentlich gegenüber dem skeptisch sind, wenn überhaupt das in etwas gerecht oder gut oder wahr genannt wird, als Prädikat sozusagen, das für einen Satz herangezogen wird. Und im Gegensinn, es schon noch so ist, also ich habe versucht auch ein bisschen darauf darzustellen, da in seiner Anknüpfung an den Taski, dass die Wahrheit im Sinne der radikalen Interpretation einen ganz wichtigen Stellenwert hat. Wenn man die fixieren kann, ist möglich dann von da aus die Bedeutung zu erheben. Also in Umkehrung des taskischen Projekts, wo man die Bedeutung festgehalten wurde, um dann definieren zu können, was Wahrheit ist. Ne? Das innen formalisierten System oder für formalisierte Sprache, und der Davidson das dann überträgt auf natürliche Sprachen, zum Verständnis dann dieser Begriffsschemata, die für ihn eben so aufzufassen sind, dass es nicht sinnvoll ist, von einer teilweisen Unübersetzbarkeit dieser Begriffsschemata ineinander auszugehen und auch nicht einer generellen Unübersetzbarkeit, was eben so viel heißt, dass es keine so völlig fremde Kultur, so völlig fremdes Volk sozusagen in ihrer Sprache geben könnte, die nicht mehr fähig wäre, sozusagen so eine Interpretation für uns zu ermöglichen, sodass wir doch auch etwas von diesen Äußerungen sozusagen übersetzen können. Also wenn das irgendwann der Fall wäre, dann würde er sagen, dann kann man gar nicht sinnvoll davon reden, dass das überhaupt eine Sprache ist. Ja. Das habe ich auch schon ein paar Mal angedeutet, dass meines Erachtens gewisse Stellen da beim Wittgenstein schon anders interpretieren kann, dass für den dritten Wittgenstein meines Erachtens sehr wohl so ist, dass zumindest sehr gravierende Schwierigkeiten sozusagen im Verständnis auftreten könnten, wenn man eben so sehr dieser Art sozusagen von Lebensform entfremdet ist, wenn man sich nicht mehr in diese Lebensform hineinversetzen kann. Ja. Da gibt es diesen Spruch sozusagen über den Löwen, sozusagen, wenn der Löwe sprechen würde, wir würden ihn nicht verstehen. Das ist nur so eine Sentenz, die so viel heißt, wie auch wenn er spricht, sozusagen, auch wenn wir das unterstellen würden, dann ist unsere Lebensform sozusagen so unterschiedlich davon, dass wir da nie zu einem Verständnis kommen könnten. Ja? Weil man muss sich, das gehört sozusagen für das Sprachverstehen dazu, ja? Man muss sich auch in die Handlungsvollzüge selbst hineinbegeben können. Erst dann sozusagen kommt ein wirkliches Verständnis zustande. Was letztendlich auch für unsere kulturellen Auseinandersetzungen, Konflikte und Bezugnahmen eigentlich eine wichtige Hinsicht ist, ne? Dass das nicht bloß sozusagen von außen distanziert irgendwie beurteilt werden kann, sondern dass man da im weitesten Sinne zu einer gemeinsamen Lebensform kommen muss, damit sich auch da sozusagen ein Verständnis, ein echtes Verständnis entwickeln kann. Ne? Ja. Das ist ungefähr geklärt, also das mit dem Pragmatismus. Dann wollte ich eben auf das zu sprechen kommen, auf dieses erste Hauptwerk von Rorke, wo er eben das sagt, Zitat, na, das Bild, das die traditionelle Philosophie gefangen hält, ist das Bild vom Bewusstsein als einem großen Spiegel, der verschiedene Darstellungen enthält, einige davon akkurat, andere nicht, und mittels reiner, nicht empirischer Methoden erforscht werden kann. Ohne die Idee des Bewusstseins als Spiegel hätte sich eine Bestimmung der Erkenntnis als Genauigkeit der Darstellung nicht nahegelegt. Also in diesem kurzen Satz wird eigentlich ja schon das porträtiert, diese Position, die er da nicht als eine jetzt aufweisen will, die er für falsch hält. Das ist etwas, das auch prinzipiell seinem Zugang nicht entspricht, sondern in diesen Ausführungen will er einfach zeigen, na, durch welche geschichtlichen Entwicklungen sich das einfach herausgebildet hat. Na, und dass man aber zugleich auch sehen kann, dass das nichts Notwendiges ist, auch wenn das zum Teil genau von solchen Positionen, die er da dann sich anschaut, behauptet wird, dass so eine Notwendigkeit uns quasi von der Natur in gewisser Weise oder von dem da draußen, von der Welt, wie immer dann das genannt werden mag, dass uns diese Notwendigkeit im Sinne einer Konfrontation aufgedrängt wird, so wie das auch in diesem Bild von der Abbildung irgendwie vorkommt, ne? Dass da draußen diese Tatsachen, Sachverhalte gibt, ne? Mit denen wir uns dann konfrontieren und von der, über die wir dann irgendwie wahre oder falsche Aussagen machen könnten. Ne? Das legt genau so ein Bild eben nahe, ne? dass wir das irgendwie versuchen abzubilden oder abzuspiegeln. Der Roberti spricht dann davon, dass es so konstruiert wird, dass wir selbst dann sozusagen als bewusstes Subjekt der Erkenntnis uns eine gläserne Art von gläserne Natur sozusagen zuschreiben, uns selbst, ja, in einer Weise sozusagen, wo so ein wo wir über so ein reines Darstellungsvermögen verfügen. Ne? Bei Ansicht natürlich legt sich das nicht unbedingt sofort nahe, weil wir auch genauso sozusagen ein physischer Gegenstand sind, wie die anderen Gegenstände auch, auf die wir uns beziehen. Ne? Und in dieser Relation könnte es zunächst so sein, ne? dass in dieser Beziehung, ne, durch das, was wir da einbringen, die Gegenständigkeit sozusagen dieser Außenwelt ja schon irgendwie vollkommen verfälscht wird oder verdunkelt etc. Ne? Umgekehrt gibt es dann das Bild dazu, ne, dass wir in unserem Erkennen versuchen müssen, uns das sozusagen vollkommen klar zu machen. Was dann zu dem Bild führt, dass wir uns selbst sozusagen irgendwie so als reines Medium irgendwie auffassen und beschreiben, damit sozusagen diese Verfälschung nicht durch uns sozusagen produziert wird. Dann ist zum Beispiel unser Geist oder so etwas, ne, unser Verstand, dort wo sozusagen irgendwie die Vorstellungen und so weiter ihren Platz haben sollen, ne, das muss sozusagen irgendwie ein reines Medium sein, damit sozusagen die Darstellung adäquat werden kann. Ansonsten wird sie durch das sozusagen vollkommen verfälscht möglicherweise. Ne? Und das sind solche Bilder, die auf unterschiedliche Weise von vielen Philosophen heute in der Tradition geprägt wurden. Also insbesondere ist natürlich der Platon ein besonderer Ausgangspunkt. Dann natürlich auch in der Neuzeit besonders Descartes, auf den der Roberti natürlich sehr oft hinweist. Und natürlich ist dann auch Kant eine ganz wichtige Position darin, sozusagen in diesem transzendentalen Verständnis, wie ich vorher gesagt habe, in Bezug auf die Sprache, ne, das zwar beim Kant das noch nicht der Fall ist, aber man kann auch in Bezug auf die Sprache sozusagen diese Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit von stellen, dass sozusagen diese typische transzendentale Herangehensweise darstellt. Und das ist eben sozusagen eine Methodik, die da insbesondere beim beim Kant sozusagen den ersten Höhepunkt erfahren hat, wo es dann natürlich auch die ganzen Folgepositionen im Neukantianismus und so fort gibt, die alle sozusagen an diese kantianische Denkungsweise anschließen. Und dann folgt sozusagen die große Kritik nach der kantischen Philosophie durch die deutschen Idealisten, insbesondere im Hegel, auf den der Rorty sozusagen da auch des Öfteren zu sprechen kommt, als ein Philosoph, der einen neuen Gesichtspunkt eben da hereingebracht hat, insbesondere sozusagen der frühe, der junge Hegel, sozusagen in seinem eher historistischen Verständnis sozusagen der Geschichte der Philosophie und der Positionen, die da sich entwickelt haben. Ja. Wahrscheinlich kann man natürlich sagen, wenn man irgendwie jetzt Platon-Spezialist ist oder Kant-Epigone oder Descartianer gibt es wenige, weil Descartes nicht den allzubesten Ruf sozusagen genießt, obwohl er sehr viel sozusagen jetzt von der philosophischen Haltung irgendwie geprägt hat und das immer noch sozusagen weiter präsent ist, obwohl sich kaum jemand sozusagen jetzt dezidiert zu dieser Position sozusagen bekennen würde, wirkt es natürlich irgendwie weiter fort. Ne? Und all diese Positionen und deren Verfechter würden wahrscheinlich sagen, na, dass diese Beschreibung, die der Rorty von ihnen gibt, dass in ihnen wodurch sie gerade dieses Bild vom Spiegel der Natur dargestellt wird, würden sie sich wahrscheinlich alle irgendwie ein bisschen dagegen verwehren und das verteidigen, dass ihre Position wahrscheinlich irgendwie komplexer ist und nicht sozusagen auf diese Trivialität der Spiegelmetapher sozusagen zurückgeführt werden kann. Aber trotzdem, wenn man den Rorty da liest und man kennt auch die anderen philosophischen Positionen dieser Tradition, dann hat das durchaus eben einige Plausibilität und er nimmt überhaupt Abstand davon, sich da irgendwie auf ganz spezifische Detailfragen sozusagen jetzt irgendwie da einzulassen. Sondern zeigt es eigentlich in ein bisschen einem distanzierteren Blick, in einer neuen Perspektive, wo man dann auch wirklich sieht, sozusagen, dass da schon sehr wohl sozusagen so einen Strang gibt. Ja? Auch in Anknüpfung an das, was der Heidegger eben gemacht hat, auch das zu zeigen, na, wie schon eigentlich durch den Platon im Abheben sozusagen von den ionischen Naturphilosoph von den sogenannten Vorsokratikern, man das dann ja auch später erst geprägt hat, diesen Ausdruck, dass mit dem Platon schon eine gewisse Tradition einerseits abgebrochen wird, das was da sozusagen an neuem abendländischen Verständnis der Philosophie überhaupt entwickelt wurde, das geht in gewisser Weise mit dem Platon sozusagen unter und andererseits prägt er eben eine ganze neue Tradition der Philosophie, wo es eben das Beaumont gibt, na, dass möglicherweise es so sein könnte, na, dass sowieso die ganze nachfolgende Philosophie nach Platon nur in Fußnoten sozusagen zu ihm bestünde. Woran man sieht, dass der Platon sicher sozusagen immense Wirkungskraft sozusagen gehabt hat. Aber wie gesagt, würde ich sagen, dass das sehr plausibel ist. Das muss man sich natürlich da ein bisschen jetzt in der Darstellung, in den Nachbezug sozusagen da auch ein bisschen reinlesen, wie das von Rorty dargestellt wird. Also er verwendet sehr viel Zeit darauf, eben in diesem Werk genau dieses Bild vom Spiegel der Natur anhand dieser unterschiedlichen philosophischen Positionen, von denen ich da jetzt einige genannt habe, darzustellen. wo eben sozusagen genau das auch geprägt wird, ist da heißt, ne, dass es da nicht empirische Methoden geben kann, beziehungsweise von ihnen her geben muss, ne, anhand derer man sozusagen sowas wie den Geist oder den Verstand etc. erforscht. Ne. Und dadurch entsteht auch dieses Bild von der Erkenntnis und dann natürlich der Erkenntnistheorie als Versuch sozusagen einer genauen Wiedergabe und einer Genauigkeit sozusagen eben in der Darstellung dessen, was uns da draußen sozusagen in der Welt begegnet. Da habe ich dann, das müssen wir jetzt nicht so exzessiv behandeln, aber das habe ich nur irgendwie da rausgenommen und rausgeschrieben als zwei längere Zitate, weil das für mich da jetzt auch ein wichtiger Punkt gewesen ist. Da diese Frage, warum das Intentionale nicht materiell sei. Ne? Also, warum sozusagen das, warum überhaupt auf das kommen kann, ne? Dass es so ein eigenes Medium vielleicht gibt. Ne? Das, wo ich zum Beispiel da den Aufsatz geschrieben habe, den ich in der Literatur angeführt habe, ne? zum Wittgenstein, Gedanken im Kopf, Fragezeichen, wo er sich auch mit dem auseinandersetzt, was das überhaupt für Metapher ist, wenn wir über das reden, sozusagen, dass unsere Gedanken sich im Kopf in Anführungszeichen befinden. Ne? Und ob das nicht genauso auch anders beschrieben werden kann. Das hat alles mit der Frage zu tun, ne? Dass es einerseits dieses physische Zeug da in der Welt draußen gibt und andererseits gibt es so irgendwie etwas Ominöses, das uns da offensichtlich nicht ganz so klar ist, ne? Unsere Bezugnahme darauf, dass wir da zu gewissen Behauptungen über das kommen, dass wir Vorstellungen über das haben, Bilder entwickeln etc., über die wir uns dann unterhalten, dass alles sozusagen sich in irgendeiner Art von Sphäre sich abspielt, die als solche sozusagen nicht physisch ist, weil der reine Erkenntnisprozess sozusagen, wenn man das jetzt nicht unbedingt vielleicht neurowissenschaftlich auffasst, und das war zunächst einmal nicht unbedingt die gängige Zugangsweise, philosophische jetzt sozusagen, das selbst wieder als rein physischen Prozess möglicherweise auffassen zu können, was Denken sein kann. Ne? Das wäre wieder das war eine extreme naturalistische Position, das darauf zurückzuführen, dass das sowieso eine Kontinuität ist, so wie antike Atomtheorie. Ne? Es gibt die Atome draußen sozusagen, es gibt die Atome uns, in uns, und wenn sich die da loslösen von den Gegenständen und auf uns treffen sozusagen, dann ergeben die sozusagen eine neue Konstellation unserer Atome im Zusammenhang mit den Atomen, von dem, die sich da abgelöst haben von den Gegenständen, ne? Und so wird das Erkennen erklärt. Ne? Und so eine Art sozusagen von Auffassungsweise ist in naturalistischer sozusagen Auffassung einer bestimmten Form von Neurowissenschaft auch immer noch gegeben. Ne? Als gäbe es sozusagen diese reine Kontinuität. Das draußen ist nur physisch, wir sind nur physisch und damit ist oft sozusagen so ein Phänomen wie das Denken eine rein physische Angelegenheit, und wenn man nur die Synapsen irgendwie möglichst gut sich anschaut, dann kann man das alles erklären sozusagen wie ein sonstiges Phänomen, was das Denken ausmacht. Ne? Dazu gibt es natürlich schon irgendwie einige Einwände, wie die auch zum Beispiel beim Davidson irgendwie ziemlich gut zur Darstellung kommen, ne? Anhand zum Beispiel der Triangulation und der Wichtigkeit sozusagen des sozialen Phänomens und dessen, dass das gar nicht möglich ist, dass es schon eine sozusagen verfälschte Zurückabstraktion ist, zu glauben, nur ich sozusagen könnte einen einzelnen Gedanken haben, ne? der könnte dann meinetwegen von irgendwem analysiert werden, indem man sozusagen, was weiß ich, in das Gehirn schaut, etc., und das da auffasst. Ne? Da ist natürlich irgendwie, in dem geht es vollkommen verloren, dass die Gedanken letztendlich, was sind, wie der Rorty schreibt, sozusagen eine Art von funktionaler Zustand. Es geht um eine Art von Funktionalität, wie das auch der Wittgenstein dann beschreibt, ne? Die wodurch sozusagen dieses Nicht-Materielle eigentlich zu einer also zu etwas wird, sozusagen, dass man nicht hochstilisieren oder hypostasieren muss zu irgendeiner eigenen Sphäre, die sozusagen rein für sich bestehen könnte, sondern es ist etwas, was entsteht aus dem, sozusagen, was wir machen, ne? Was wir tun, auch in unserem Sprechen sozusagen als Sprachhandlungen tun. In diesem Zusammenhang ergeben sich alle möglichen funktionalen Zustände, die als solche sozusagen in einem trivialen Sinne eben, wie das sagt, nicht materiell sind. Ja? Aber ohne, dass man sich sozusagen zurückbinden müsste an irgendeine eigenständige Sphäre sozusagen, die als solche eine nicht materielle Entität sozusagen darstellen würde. Also auf das kann man durchaus sozusagen auch verzichten. Und in diesem zweiten Zitat da unten bezieht er das auf den Lock und da in Abhebung sozusagen zu diesem wittgensteinianischen Verständnis, auf das sind wir schon des Öfteren auch zu sprechen gekommen, aber beim Lock ist so eine klassische Position, wo das vorkommt im Sinne seines Verständnisses dessen, was Idee heißt, ne? Nämlich sozusagen so eine Art von Vorstellung, eben die ich als erkennendes Subjekt also für mich selbst habe, ne? Wo ich sozusagen aufgrund meiner sinnlichen Eindrücke zu dieser Vorstellung komme und dann in mir sozusagen so eine Art von Schau auf diese Vorstellung habe, ne? Und dann sie sozusagen weiter beurteilen kann, im Zusammenhang mit anderen Ideen bringen kann, aber es ist so etwas sozusagen, was ich in meinem Bewusstsein vor mir habe, als eigene Identität, ja? Also sich die Idee des Grünen oder sonst was, ja? Oder eines anderen Begriffs, ist egal sozusagen, was das jetzt jeweils sein mag, der wird über sozusagen ein bestimmtes Abstraktionsmodell, wo das ja immer auch ein bisschen unklar bleibt, wie das überhaupt genau funktioniert, aber aufgrund der sinnlichen Eindrücke, dass ich halt vieles wahrnehme, was da und dort grün ist, ja, komme ich irgendwie sozusagen schon langsam zu dieser Vorstellung des Grünen. Und diese Vorstellung des Grünen ist sozusagen die Zusammenfassung, der allgemeine Begriff, von dem sozusagen was konkret jeweils da und dort sozusagen als grünes Zeug vorkommt. Ja. Und den sozusagen entwickle ich aus all dem sozusagen, was ich an Erfahrung habe, alles sozusagen an sinnlichen Eindrücken, nehme ich das alles auf und aus dem produziere ich sozusagen, entwickle ich schon langsam diese Vorstellungen, ne? Und die habe ich dann in meinem Verstand und der Verstand hat dann weiterhin sozusagen die Möglichkeit, das nur sozusagen in größerer Abstraktion weiter zu behandeln, ne? Das Grüne dann, was weiß ich, mit anderen Farbbegriffen in Verbindung zu bringen, etc. Die ganze Inferentialität und Schlussfolgerungen, sozusagen, die dann da ablaufen, basieren sozusagen in diesem empiristischen Verständnis auf diesen entstandenen Vorstellungen. Ne? Also wie da der Rorty sagt, für Locke resultierte die Bedeutung einer Inschrift, also irgendeines Satzes zum Beispiel, ne, die intentionaler Charakter, sodass das etwas Behauptendes darstellt oder ein Wunsch oder sonstiges, propositionale Bestimmung, aus dem Umstand, dass sie das Produkt oder die Chiffrierung einer Idee war. Und eine Idee umgekehrt war, was sich vor jemandes Bewusstsein befindet, wenn er denkt. Also das ist das klassische Modell sozusagen, dass ja auch genau diese Abspiegelungsmetaphorik irgendwie unterstützt, ja, dass wir sozusagen eine eigene Entität sozusagen darstellen, wo sozusagen es einen Ort des Erkennens, des Erkenntnisprozesses sozusagen irgendwo in uns gibt, der ausgelöst wird von den Eindrücken sozusagen, von dem, was wir durch unsere Sinne sozusagen wahrnehmen können. Und wenn es über die Sinnlichkeit hinausgeht sozusagen, kommt es zu dem Denkprozess, das heißt, das Denken wird identifiziert nicht sozusagen mit der Gebundenheit an das Einzelne, sondern mit der Abstraktionsleistung, dass man es als etwas Allgemeines verstehen kann, ja, dass man nicht immer nur sozusagen dann Baum sagt, wenn der Baum gerade vor einem steht, sondern dass man zu dem allgemeinen Begriff respektive zu der Idee sozusagen des Baumes kommt, also jetzt in dem logischen Sinn, nicht in dem platonischen, dass genau eben dieses Bild sozusagen des Bewusstseins als dieses gläsernen Instruments sozusagen des Erkennens nahelegt. Und dem gegenüber sozusagen als Gegenposition dazu, ne, ist für Wittgenstein so wiedergegeben, der sagt, dass es eben dass etwas durch die Rolle, die es in einem größeren Kontext spielt, zu etwas Darstellendem oder Intentionalem in Interaktion mit einer Vielzahl anderer sichtbarer Dinge wird. Also das ist genau diese Art von holistische These, die einerseits in Bezug sagen, auf das Innersprachliche gilt, dass Wörter und Sätze nur Funktionen sind in Bezug auf andere Wörter und Sätze, ne? In dieser Beziehung erst sozusagen sich Bedeutung konstituiert, umgekehrt da auch gesagt werden kann, in Bezug auf die Dinge, über die wir da reden, ne? Dass die selbst in Beziehungen stehen, ne? Wodurch aufgrund dieser Beziehungen sich durch unsere Bezugnahme darauf etwas einstellt, sozusagen, das für uns so wirkt, als würden wir das sozusagen darstellend auffassen oder in uns sozusagen repräsentieren. Ja. Das kann man sich aber einfach durch diese Funktion sozusagen, die unsere Wörter, Sätze sozusagen haben in Bezug auf unsere Welterschließung. Über diese Funktion kann man sich das erklären, ohne dass es überhaupt nötig ist, eine eigene Sphäre des Erkennens sozusagen zu fixieren, ja, in der das vorkommen würde. Ja. So wie dann der Wittgenstein sagt, also wenn man sagt, wir denken im Kopf oder mit dem Kopf oder so irgendetwas, solche Metaphern, ne, dann kann man genauso gut sagen, wir denken mit dem Papier oder wir denken mit dem Bleistift oder so etwas, ja, wäre genauso auch gerechtfertigt, solche Metaphern zu verwenden, weil das, was das Denken sozusagen, und dann auch die Weise sozusagen des Sprachlichen, wie immer die Verbindung, das haben wir das letzte Mal besprochen, aussehen mag, sozusagen, wie man das genau bestimmen mag, Verhältnis, Denken, Sprache, ne? Ist es auf jeden Fall so für den Wittgenstein, dass sich das nur aus dem Hantieren und der Bezugnahme dieser Zeichen und Symbole sozusagen ergibt. Ja? Erst indem, wie das hantiert wird, entsteht sozusagen etwas Gedachtes und dann sozusagen Veräußertes, Gesprochenes. Und es geht immer nur sozusagen um diesen Kontext des Hantierens von Zeichen. Und dieses Hantieren von Zeichen kann ich, wenn ich das nicht dem einen Ort geben will, ne, wo die manipuliert werden, dann kann das sozusagen das Papier sein, dann kann es das sein, sozusagen, womit ich schreibe, das könnte der Computer sein oder sonst, was sind alles Orte, sozusagen, die gehören letztendlich alle zu diesem, zu dieser Krankheit, sozusagen, wie mit dem Sprachlichen sozusagen umgegangen wird. Und erst in diesem Gesamtkontext sozusagen entsteht überhaupt etwas so, was intentional ist, dass etwas so eine Bedeutung hat wie eine Behauptung, dass, was weiß ich, die Tafel grün ist oder so irgendetwas. Ne? Also das Wichtige ist, dass zwar es aufgrund sozusagen der philosophischen Tradition beginnend mit dem Platon, es durchaus sozusagen zunächst einmal einiges an Plausibilität gewonnen hat, dass wir uns so auffassen, ne, als Wesen, die versuchen, sich so auf die Welt zu beziehen, dass wir eben etwas Bestimmtes darüber in Erfahrung bringen, was da draußen in der Welt vorgeht, und das möglichst gut sozusagen in uns darstellen und dann sozusagen einen zweiten Schritt anderen vermitteln. Das haben wir auch irgendwie besprochen, ne, dass zum Beispiel der Austin ist genau auch so einer, der diesem Bild eigentlich noch anhaftet, ne, dass zuerst ein Prozess gibt dessen, wie die Subjekte für sich selbst zu bestimmten Überzeugungen kommen, wie das sozusagen abläuft. Das kann man ganz unterschiedlich beschreiben, wie gesagt, so in einem empiristischen Sinn zum Beispiel, oder eher in einem rationalistischen, wie Descartes oder natürlich auch wie Platon selbst. Und dann, dass es dann erst ein zweiter Schritt ist, dass das, was ich für mich selbst entwickelt habe, ich dann sozusagen in Auseinandersetzung und in Kommunikation mit den anderen trete und darin erst sozusagen das in den Diskurs werfe, was ich zunächst für mich schon sozusagen entwickelt habe. Das ist ein ganz bestimmtes Bild, das fixiert wurde, sozusagen, dass das zwei voneinander getrennte Formen sozusagen Verfahren sind. Ne? Und erst zum Beispiel wirklich ganz dezidiert von Davidson es aufgezeigt wird, ne? Dass die Bestimmung dessen, was eine Überzeugung sein kann, schon abhängig davon ist, wie das in einem Kommunikationsprozess zum Beispiel beim Erlernen der Sprache zustande kommt und natürlich auch, wie es dann im Verstehen von anderen, in diesem Vollzug der Interpretation und der radikalen Interpretation, wie da das konstitutiv schon ein sozialer Vollzug ist, damit es überhaupt zu Überzeugungen kommt. Nicht, dass das sozusagen etwas ist, das im Nachhinein passiert, sondern dass das mit dem sozialen, sozusagen kommunikativen Prozess schon einhergeht, damit es zu Überzeugungen und, wie der Davidson auch schreibt, damit es überhaupt zum Beispiel zu Gedanken kommt. So dass man sozusagen nicht als völlig vereinzelter möglicherweise so eine wittgensteinianische private Sprache entwickeln könnte. Ne? Das ist für Wittgenstein und natürlich für Davidson ein Nonsens, dass es das geben könnte, so eine Sprache, die nur ich für mich selbst habe. Ne? Das kann man erst dann machen, ne? Wenn man über bestimmte Sprache schon verfügt, ja, dann kann man natürlich das machen, man kann sich daran hinsetzen, vom Schreibtisch, und man kann eine Sprache sozusagen für sich entwerfen, die natürlich dann auch niemand anderer verstehen könnte. Ne? Das kann ich genau sozusagen dem zuordnen, bestimmte Bedeutungen erstellen, etc., ne? Die niemand anderer verstehen würde, weil die sozusagen irgendwie so eine verschlüsselte, so einen verschlüsselten Code irgendwie, den kann ich dann vielleicht irgendjemandem bestimmten sagen, sozusagen, mit dem er auf bestimmte Weise kommunizieren, was alle anderen sicher nicht verstehen würden. Ne? Dann hätte ich diese Sprache quasi für mich entworfen. Aber das zu bestimmen, was die Bedeutung von irgendeinem Ausdruck ist, ja, ist davon abhängig, dass ich selbst schon eine Sprache habe. Und das, dass ich überhaupt sozusagen ein Sprachvermögen habe, das wäre nie entstanden, sozusagen, wenn ich nicht diese Sprache irgendwo erworben habe. Und das Erwerben von Sprache geschieht sozusagen schon in einer Kommunikationssituation, so das, was der Davidson sozusagen mit dieser Triangulation beschreibt, dass es mindestens drei sozusagen Eckpunkte geben muss, eine Person, eine andere Person und etwas, worauf man sich sozusagen gemeinsam bezieht. In diese Triangulationssituation kann man schon langsam sozusagen dem Zeug, auf das man sich beziehen will, sozusagen eine Bedeutung geben, einen Ausdruck entwickeln etc. und das dann auch sozusagen mit dem anderen entwickeln. Entweder in der Form, dass der andere sozusagen der Schüler ist und das lernt, wenn man selbst über das schon verfügt, oder dass man sich, also dass man versucht, den anderen zu verstehen, wenn der eine ganz andere Sprache hat, oder eben in der Form, sozusagen, dass die Sprache erst erlernt wird, dass man jemandem sozusagen einen Ausdruck zum Beispiel beibringt, indem man sagt, also sich Tisch oder so, nein, indem man ein Kind zum Beispiel das lernt, was das heißt. Ne? Da braucht man genau diese Situation, sich gemeinsam auf etwas zu beziehen, wo man sozusagen die Reaktion auf das auch an dem anderen sehen kann. Ne? Also und das ist eine konstitutive Dreiecksbeziehung, ohne der man sozusagen das nicht verstehen kann, was Überzeugung und was Gedanken überhaupt sind. Also mit all diesen Themen, die da beim Rorty auftauchen, steckt irgendwie ziemlich viel von dem drinnen, ja, was ich versucht habe in den vorhergehenden Einheiten immer so ein bisschen halt zu tangieren, kann man natürlich nur sagen. Aber zum Beispiel ist es immer ganz gut, sich solche Passagen auch zu lesen, wo der Rorty zum Beispiel auf den Davidson eingeht, wenn er dann gleichzeitig, also einerseits ein bisschen so die Auffassung sozusagen mitbekommen, was ist dem Wort zum Beispiel so wichtig an dem Davidson, ne? Da hat er natürlich auch wieder eine eigene Sichtweise, bestimmte da Sachen sozusagen sind für ihn wichtiger, was anderes eher nicht so, ne? Man kriegt aber gleichzeitig auch mit, wie das sozusagen eine neue Perspektive, eine neue Bestimmung dessen, was die Davidsonsche Position ausmacht, ne? Also das ist ganz geschickt, sich und der Rorty schreibt meistens in einer ziemlich angenehmen Form, sozusagen, sodass das oft irgendwie vom Zugang her zunächst einmal besser ist, zum Beispiel sich das anzuschauen und dann wieder zum Beispiel zurückzugehen und die Davidson-Texte sozusagen im Original sozusagen zu lesen. Ja. Aber in diesem Vergleich zwischen der wortlichen Sichtweise darauf und das, wie es von Davidson von ihm selbst ja dargestellt wird, na, eröffnet sich das ganz gut, was mit dieser Position anvisiert ist. Also das habe ich da nur herausgenommen, halt, dass identifizierte Orte da sozusagen mit der Erfindung des Mentalen, also Mind hat im Englischen, ne, dass die Sphäre sozusagen des rein geistigen oder so irgendetwas, ne, oder des bloßen Denkens oder des nur Kognitiven, des Mentalen sozusagen, dass das eine Art von Erfindung ist, ne, dass es nicht notgedrungen so ist, dass wir uns als erkennende Subjekte sozusagen so auffassen müssten. Ne? Auch in der Gegenüberstellung dann, dass es sowas gibt wie Geist und Natur. Ja? Also das ist etwas, das man auch schon bemerkt hat, in der Antike schon gar nicht so der Fall ist. Ne? Zum Beispiel beim Horthy in einer anderen Version, das auch wieder auftaucht, dass es für ihn genauso eigentlich irrelevant ist, oder sozusagen es nur eine bestimmte Sichtweise ziemlich eingeschränkt ist, Geist und Natur so gegeneinander zu stellen. Ja? Als wären das irgendwelche Sachen, die sozusagen irgendwie nichts miteinander zu tun haben. Und es könnte sozusagen eine eigene Wissenschaft, die sogenannte Geisteswissenschaft, geben, die sich mit dem Zeug sozusagen, was das Phänomen Geist ist, beschäftigt, bloß sozusagen dem gegenüber die reinen Naturwissenschaften, die sich irgendwie mit diesem Hard Fact sozusagen auseinandersetzt. Ne? Das ist selbst, könnte man sagen, selbst eine Art von Mythos, zu glauben, dass das so getrennt ist. Oder das ist eine Weise, sozusagen, die erst entworfen wird. Bilder, die sozusagen erst entstehen. Und die geprägt sind durch eine bestimmte Tradition, von der man sich nicht so von heute auf morgen loslöst. Ne? Das habe ich jetzt auch schon angesprochen. Das Phänomen, sozusagen, des privatsprachlichen, sozusagen so sprachlichen Vermögen, sozusagen nur für sich. Und demgegenüber ist es für den Horthy ziemlich wichtig, sozusagen Metaphern zu kreieren. Das beschreibt er eben auch so, dass der Fortschritt sozusagen von unterschiedlichen Weltanschauungen, kann man jetzt im Allgemeinen sagen, weil es nicht nur sozusagen die Philosophie betrifft, sondern überhaupt sozusagen geschichtliche Weisen, sozusagen, wo Vorstellungen geprägt wurden, dass der Übergang sozusagen in neue Paradigmata, also wissenschaftlicher oder sonstiger Art, sozusagen, dass dieser Übergang eben so geschieht, dass auch neue sozusagen Metaphern entstehen, die wirklich eben zunächst befremdlich sind und dem normalen Diskurs widersprechen oder in den sozusagen nicht unbedingt eingefügt werden können, wie das halt zum Beispiel der Fall gewesen ist bei den diversen wissenschaftlichen und auch naturwissenschaftlichen Revolutionen oder methodischen Umbrüchen sozusagen, ja, wo das genau über das passiert, so ist das die Beschreibung vom Horthy, dass einfach auch ein bestimmtes Vokabular gewechselt wird, in dem auf einmal sozusagen ganz andere Perspektiven sozusagen entstehen. Und er führt das sozusagen überhaupt auf unsere Leistung sozusagen zurück, dass wir fähig sind, solche Neubeschreibungen immer wieder zu entwickeln, wo es zum Teil sozusagen halt geniale Leute gibt, wie was weiß ich, Einstein oder Newton oder Wittgenstein oder so, die sozusagen die Fähigkeit besitzen, so etwas sozusagen ganz neu zu beschreiben, das anfänglich sozusagen eigentlich immer auf ziemlichen Widerstand stößt, ne, bis das irgendwann selbst einmal dann zum Common Sense wird, sozusagen. Und dann erst dem gegenüber wieder dann neue Metaphern gefragt sind und erfunden werden müssen. Ne? Für uns ist jetzt sozusagen zum Beispiel Einsteinsche Relativitätstheorie Common Sense, oder, obwohl das natürlich auch, wie wir sehen, ein Umbruch ist und auch da natürlich auf dem Sektor wieder sozusagen neue Formen entstehen. Quantentheorie etc. Da sagt er zum Beispiel eben, Zitat, unsere unverbrüchliche Einzigartigkeit besteht in unserem theoretischen Vermögen, einzigartige und dunkle Dinge zu sagen, also in diesem metaphorischen Sinn, nicht in unserem Vermögen gewisse Trivialitäten nur zu uns selbst sagen zu können. Also damit wäre diese Introspektion auch irgendwie anvisiert, ne? Wie sie zum Beispiel beim Descartes vorkommen, ne, dass das eine Weise wäre, das Erkennen sozusagen genau zu erforschen, die damit zu tun hätte, dass ich nur möglichst genau sozusagen auf mich selbst achte, sozusagen mich selbst nur genau genug beobachte, dann werde ich sozusagen in mir klare Vorstellungen sozusagen entdecken können. Klare und eindeutige, klare, distinkte, sozusagen bestimmte Vorstellungen sozusagen in mir, die ich da quasi irgendwie entdecke. Das ist genau dieses Bild sozusagen von dem, dass ich, dass in mir sozusagen ein bestimmter Vollzug herrscht, dieses rein mentale sozusagen, auf das ich mich sozusagen in dieser Introspektion beziehen könnte, so diesen Art von inneren Spiegel sozusagen, dass ich das vor mein eigenes Bewusstsein bringe und dann mir sozusagen das klar machen kann, zu welchen Vorstellungen sozusagen ich gekommen bin. Und das ist genauso eine Art von privates und subjektives sozusagen Verständnis, ne? Dass ich sozusagen irgendwie eine Art von abgekapseltes Wesen bin und mir irgendwie selbst zuschauen kann. Ne? Da vergesse ich das, dass ich eigentlich sozusagen ein soziales Wesen bin und dass auch das, was das Gedankliche, von dem ich meinen könnte, es ist nur meines, etwas ist, das nur verständlich ist in dieser Art von Sozietät und in dem kommunikativen Diskurs. Ne? Aber auch das kommt man nicht unbedingt sozusagen sofort drauf, wie konstitutiv das eigentlich ist. Ne? Weil wenn man schon sozusagen sozialisiert ist und sprachlich sozialisiert ist, dann entsteht an irgendeinem Punkt sozusagen dieser Eindruck, das könnte ich sozusagen so rein für mich sein. Da wird das nicht mehr sozusagen erfasst, wie es zu dem überhaupt kommt. Ja? Also das ist ein eigentümlicher Effekt sozusagen, der sich dann ab einer bestimmten Entwicklung sozusagen einstellt, dass man glauben könnte, es ist so ein reines für sich sein möglich. Ne? Und demgegenüber habe ich jetzt auch schon öfter erwähnt, na, ist für ihn das Wichtige eben Kommunikation, Diskurs, Gespräch nennt er, indem wir sozusagen bestimmte Argumente entwickeln, wo Sätze sozusagen gegenüber anderen Sätzen gestellt werden und nicht irgendwas gesucht wird sozusagen an, was weiß ich, Art von Letztbegründung unserer Erkenntnis oder so irgendetwas, ne? Oder wie er da sagt, dass wir nicht nach einem unerschütterlichen Fundament sozusagen Ausschau halten würden, sondern einfach sozusagen nach Argumenten, ja, unanfechtbaren Argumenten, sagt er da, wo ich das schon nicht unbedingt seiner Position so entspricht, weil man ja glauben könnte, es gäbe an irgendeiner Stelle sozusagen Argumente, die dann überhaupt nicht mehr anfechtbar wären. Das ist gerade sein Verständnis nicht, weil sozusagen alle sind immer noch anfechtbar und alle sind sozusagen immer noch fähig, wieder neue Konstellation sozusagen gestellt zu werden. Es kann keine solchen sozusagen Totschlagargumente geben, gegenüber denen man sozusagen nichts mehr vorbringen könnte, wo sich sozusagen jeder aufgrund sozusagen der Überzeugungskraft nicht der Person, die das äußert, sondern der Überzeugungskraft des Inhalts sozusagen einer Aussage dazu sozusagen genötigt fühlen müsste, dem unbedingt zuzustimmen. Das kann es nie geben, sozusagen keine Aussage, kein Argument kann von ihm selbst her sozusagen so gefasst sein, dass man es nicht auch sozusagen wieder anders verstehen kann. Ne? Außer es ist eine Tautologie, was weiß ich, der Baum ist ein Baum oder sonst was sozusagen, ne? Wo natürlich dann jegliche Information fehlt, aber auch bezüglich der Tautologie gibt es nur sozusagen die Möglichkeit und muss es die Möglichkeit geben, ne? Zu verstehen anhand dessen, wie sie in einer bestimmten Gesprächssituation sozusagen eingebracht wurden. Ne? Man kann schon mit solchen Tautologien auf irgendwas hinweisen oder irgendein Phänomen anhand dessen sozusagen beschreiben, aber dann wird das nur verständlich aufgrund dessen, was man sonst noch irgendwie dazu sagt. Ne? rein für sich, wenn ich die heraushebe, sozusagen, ist die Tautologie nichts sagend, oder wie der Wittgenstein sagt, sinnlos. Ne? Genauso wie reine logische Gesetze, sozusagen, als solches keinen Sinn haben, weil sie keine Aussagekraft nichts darstellen, sozusagen, dass mir irgendwas an Information zukommen lassen würde. Und da sagt er halt in Bezug auf den Sellers, ne, das ist ja auch ein wichtiger Vorläufer, was diese Tradition jetzt des Pragmatismus auch betrifft, also den, der ist für Orte auf eine wichtige Ausgangsposition, auf den nicht so jetzt eingegangen bin, aber der diesen Ausdruck, sozusagen der logische Raum der Gründe oder des Begründens, sozusagen, das geprägt hat. Und in diesem Zitat schließt sich der Orte anders an, sozusagen, dass wir unseren Austausch von Argumenten genau in diesem Sinne sozusagen verstehen sollten, dass wir uns in einem solchen Raum sozusagen des Gründe gebens, wie dann der Brandon sagt, und Gründe nach Gründen sozusagen verlangens uns befinden, und dass das eine Angelegenheit ist, na, in der wir nicht glauben sollten, dass diese Argumente, die wir da in den Gesprächen austauschen, na, dass die irgendwo sozusagen korrespondenztheoretisch überprüft werden könnten an etwas sozusagen, das etwas Nichtsprachliches außerhalb dieser Vollzüge wäre. Ne? Das ist eben genau diese Illusion, auf die explizit ja auch der Davidson hinweist, ne? Dass die Begründung, die Rechtfertigung sozusagen von Aussagen immer nur so verlaufen kann, sozusagen, dass sie durch andere Aussagen begründet werden, aber nicht durch etwas in der Welt da draußen Seiendes. Ne? Das würde eine Art von Korrespondenztheorie erfordern, die, wenn man sich dann das genauer anschaut, wie das funktionieren sollte, sich als völlig unplausibel erweist. Eben all unsere Meinungsbildung sollte eher sozusagen über Kommunikation und nicht über Konfrontation sozusagen verlaufen. Also Konfrontation im Sinne des Gegenüberstellens, wie er das sagt, von Personen und Sachverhalten, ne, die genau wieder dieses Bild des Spiegels der Natur nahelegen würden, sondern das Erkennen sozusagen als soziale Rechtfertigung von Meinungen. Also diese Metapher über die Funktion von Rechtfertigung, die kommt ständig auch beim Orte vor, weil für ihn das sozusagen Ersatz ist dafür, über Wahrheit zu sprechen, weil das lässt sich vollkommen sozusagen dadurch ersetzen, sozusagen, dass wir eben für das, was wir behaupten, bestimmte Gründe und Rechtfertigungen parat haben. Und in dem sozusagen erstreckt sich das alles, und es kann nichts geben, sozusagen, wo die Rechtfertigungs Dynamiken auf irgendetwas stoßen würden, na, das so ein reales, substanzielles Element wäre, na, auf das man das sich dann halten könnte, dass nicht mehr selbst sozusagen zu rechtfertigen ist, sondern dass einfach so ist, weil es so ist. Nur gibt es in dessen nirgends, außer wir machen diese Konstruktion, das Sein, das ist, weil es ist, innerhalb der Sprache selbst. Ne? Wie das zum Beispiel beim Hegel vorkommt, ne? Substanz zum Beispiel als etwas zu beschreiben oder zu sagen, das ist, weil es ist. Aber das darf man nicht so verstehen, dass das etwas sein könnte, das sozusagen etwas Überkategorielles wäre, sondern es kommt sozusagen in den Kategorien zum Austrag, die etwas sind, wie der Hegel auch betont, dass ständig sozusagen in unserem Sprachvollzug vorkommt, nur nicht so in dieser reinen Form, wie es zum Beispiel in einer Darstellung sozusagen, wie es er macht, in der Wissenschaft der Logik, wo sozusagen die Kategorien als solche in ihrem Wandlungsprozess ineinander dargestellt werden, so rein kommt das in unserem Sprachvollzug nicht vor, aber implizit steckt das in all dem sozusagen, wie wir sprechen, kommen all diese Kategorien sozusagen vor und wir benutzen die auch ständig sozusagen, sowas wie zum Beispiel Substanz, ne? Ohne dass man gezwungen ist sozusagen irgendwas Besonderes dann über das aussagen zu müssen, was Substanz wäre. Also man kann natürlich auch, das ist eher wieder sozusagen die reutische Zugangsweise, völlig ohne solche Hypostasierungen sozusagen auskommen. Und dann sagt er da in dem zweiten Zitat, ne, die Besonderheit der Sprache liegt nicht darin, dass sie die Qualität unserer Erfahrung verändert oder dem Bewusstsein neue Perspektiven eröffnet oder ein bislang Unbewusstes, Mannigfaltiges synthetisiert, das ist eine kantische Anspielung sozusagen, ja, oder irgendeine andere innere Veränderung hervorruft, ihr Erwerb verschafft uns vielmehr Eintritt in eine Gemeinschaft, deren Mitglieder ihre Behauptungen und anderen Handlungen einander gegenüber rechtfertigen. Also der Ausdruck klingt wahrscheinlich für uns ein bisschen seltsam sozusagen, der Rechtfertigung, weil es vielleicht ein bisschen so juristisch irgendwie klingt oder so, ne? Oder eher in dem Sinn, wie wir im Deutschen sagen, er hat sich das auch rechtfertigen müssen oder so, ne? Das ist nicht in diesem engen Sinn, dass man gemeint, sondern in dem ganz allgemeinen, dass Gründe eben sozusagen gegeben werden, dass nicht sozusagen bloß das Wort Kommunikation in dem auch besteht, sozusagen, wenn sie lebendig sein soll, dass nicht einer sozusagen irgendwas sagt und bei anderer irgendwas vollkommenes anderes, was damit nichts zu tun hat, sondern einen Zusammenhang sozusagen mit dem herzustellen und diese Zusammenhänge über das sozusagen darzustellen, dass ich etwas weiteres zu dem sage, na, warum ich dieses oder jenes sozusagen geäußert habe. Ne? Da irgendwelche Behauptungen aufstellen, aber die können erst dann sozusagen in einem sinnvollen, lebendigen Diskurs Platz haben, ne? Wenn ich dazu nur was weiteres sage. Ne? Ansonsten wären das irgendwelche monolithische Statements sozusagen, die aber nie in ein wirkliches Gespräch sozusagen eingebracht werden könnten. Ne? Das kann ich natürlich schon auch machen, ne? Das ist wieder der gleiche Effekt, wenn ich einmal in einem sprachlichen Diskurs bin, ne? Kann ich irgendetwas herausheben oder sagen und auch monolithisch hinstellen, ohne den Zusammenhang mit dem anderen. Aber ich komme nur dazu, sozusagen, wenn es diesen Kontext gibt. Ne? Und ich kann dem auch nur Bedeutung verleihen, wenn es andere sozusagen Aussagen, die sich um das Ranken sozusagen gibt, dass dadurch kann eben der spezifische Aussage sozusagen Bedeutung erlangen. Wobei man natürlich auch da natürlich zum Beispiel neue Metapher kreieren kann, oder man kann natürlich auch irgendwie was paradox darstellen oder überhaupt sozusagen vollkommen unverständlich, und wie man wissen kann, da genauso sozusagen über das ein bestimmter Effekt sozusagen erzielt werden. Ne? Also sich in der Werbung ständig auch mit dem gearbeitet, sozusagen als Verfremdung sozusagen, wo etwas ein bisschen verfälscht wird oder ein bisschen sozusagen in ein anderes Licht gerückt wird, als es im normalen Sprachvollzug der Fall ist, ne? Dann fällt es schon wieder ein bisschen mehr auf, ne? Und auch das achtet man dann eher sozusagen auf irgendwelche 0,15 Formulierungen, die ständig sozusagen sonst irgendwie auftauchen. Ne? Aber das Wichtige ist immer dieser holistische Zusammenhang, ne? in welcher Konstellation, in welcher Kontextualität einzelne sozusagen Aussagen, einzelne Behauptungen, worin sie immer situiert sind. Und diese Gemeinschaft derer, die da sprechen und sich austauschen, das ist für den Rorty sozusagen das Wichtige, Und in dieser Gemeinschaft, zum Beispiel legt er immer sehr viel Wert darauf, dass eigentlich auch Dichter, Romanciers und so weiter sehr viel sozusagen in das einbringen, was für uns dann sozusagen als in diesem Sprachuniversum, in dem wir uns bewegen, sozusagen dann wichtig wird. Ja? Dass das nicht bloß irgendwelche Prozesse sind, die jetzt am Reißbrett von irgendwem entworfen würden, sondern es ist eine sehr lebendige Angelegenheit, in der auch für diesen philosophischen Sinn sozusagen eigentlich vieles von dem kommt, was nicht unbedingt als eigenes philosophisches Projekt sozusagen entwickelt wurde, sondern was zum Beispiel auch sehr literarisch sein kann. Und umgekehrt, so sieht es der Horthy auch, kann man auch all diese philosophischen Projekte, die sich selbst sozusagen als genuin philosophisch verstanden haben, so sieht er zum Teil auch den Hegel, ja, kann man gleichzeitig auch wieder sozusagen als literarische Formen sozusagen betrachten. Ja. Man kann das als Art von Literatur lesen, wenn man nicht sozusagen versucht, darin sozusagen irgendeine Wahrheit zu erkennen. Auch wenn zum Beispiel beim Hegel des Öfteren natürlich von Wahrheit die Rede ist, ne? Ist es uns genauso möglich, sozusagen das Reden von Wahrheit als einen literarischen Vollzug sozusagen zu fassen, sozusagen aufzufassen. Ne? Und für den Horthy ist überhaupt sozusagen das Wichtige am Hegel, dass sozusagen danach wieder dann durch viele andere philosophische Positionen, auch insbesondere im 20. Jahrhundert, wie zum Beispiel die Entwicklung der analytischen Philosophie, eigentlich verloren gegangen ist, die wieder genauso wie Analysen und so weiter geschaffen haben, die das nicht mehr sozusagen am Leben gehalten haben, was eigentlich beim Hegel so zentral gewesen ist, nämlich, dass es nicht so etwas geben kann wie irgendeine ewige Vernunft oder so, über die wir verfügen, sondern dass das immer selbst dadurch bedingt ist und dadurch konstituiert ist, in welcher Gesellschaft und in welcher historischen Situation und historischen Entwicklung wir gerade stehen. Genau diese Art von Historismus, wie der Horthy das nennt, also das Geschichtliche selbst als konstitutiv zu verstehen, ne, für das, was zum Beispiel in einer bestimmten Epoche als Vernunft oder als vernünftig aufgefasst wird. Ja. Wie zum Beispiel das zeigt auch in Bezug auf den Kant. Ne. Der Kant ist gerade jemand, der glaubt, es gäbe sowas wie allgemein menschliche Vernunft, ne, die auch sozusagen von China bis irgendwo so sozusagen eine und dasselbe ist, eine menschliche Vernunft, ne, deren Strukturen man sozusagen und Dynamiken herausfinden kann, entdecken kann. Demgegenüber der Hegel zeigt, also, dass das selbst eine Art von entstandenes Bild ist, ne, das selbst wieder geschichtliche Grundlagen hat, warum man zu so einer Vernunftauffassung kommt, ne, die dann verdeckt ist in dem, dass man behauptet, sie wäre so irgendetwas Ewiges, Unvergängliches. Sie ist nicht so unvergänglich. Die Vernunft besteht aus all dem, sozusagen, was in sie hineingekommen ist. Und das ist sozusagen eine bestimmte Entwicklung, eine bestimmte Geschichte, die in ihr steckt. Und dadurch steckt in ihr sozusagen immer etwas Veränderbares und wieder neu Bestimmbares. Und so ist die Vernunft sozusagen gar keine ewige Angelegenheit. Das ist etwas, auf das der Hegel sehr aufmerksam gemacht hat in seinen Darstellungen, überhaupt die früheren Werke, insbesondere die Phänomenologie des Geistes. Und das ist etwas, was für den Horthy ziemlich wichtig ist, diese Art von Historismus. Ja. Seine Position da in dem Spiegel der Natur nennt er da auch erkenntnistheoretischen Behaviorismus. Das überspringe ich eher. Ja, dann sind eben sozusagen diese pragmatistischen Themen, wo eben, wie ich das empfohlen habe, das ziemlich gut dargestellt wird, was seine Position ist, eben in diesem Büchlein der Hoffnung statt Erkenntnis. Wobei natürlich dieses Motiv sozusagen des Pragmatismus in all seinen Schriften präsent ist. Er da zum Beispiel eben für den Pragmatismus diese Dimension sozusagen der Zukunft und des Zukünftigen in den Mittelpunkt stellt. Ja. Eben genau auch in diesem Sinne, sich nicht bloß sozusagen in dem zu verorten, was sowieso schon sozusagen immer so gewesen wäre, ne? In einem Vollzug, in dem man sich schon einbringen kann. Ne? Das wäre genau das, in diesen alten Beschreibungsformen, die halt schon einmal etabliert sind, immer in dem zu bleiben und versuchen, das sozusagen möglichst immer noch weiter sozusagen zu konservieren. Ja? Dieser Konservativismus sozusagen ist einer, der gerade nichts an Neubeschreibung sozusagen ermöglicht, sondern das versucht immer noch zu fixieren und festzusetzen und eigentlich sozusagen versucht, die Vergangenheit möglichst aufrecht zu erhalten. Ne? Demgegenüber als Gegenbild sozusagen entwirft er sozusagen diese Zukunftsdimension als eine, die genau diesen pragmatistischen Effekt hat, dass man auch selbst in der eigene Praxis sozusagen etwas dafür beiträgt und beitragen soll, sozusagen, dass es da eine Veränderung gibt und eine Neubeschreitung sozusagen anderer Wege, die noch nicht betreten wurden. Ne? Und das ist ein pragmatistisches Motiv, dass man für diese Zukunft selbst etwas auch beizutragen hat und sich nicht sozusagen auf das verlassen kann, dass ohne dies immer alles so in schönen Bahnen weitergehen wird, wie es immer war. Und dass diese Zukunftsorientiertheit zum Beispiel sieht er auch schon insbesondere da im Hegel der Phänomenologie des Geistes angelegt, sodass er das sagt in dem Hoffnung statt Erkenntnis. Hegel hatte auf Marx wie auf Dewey den Effekt, dass sie ihre Aufmerksamkeit von der kantianischen Frage nach den ahistorischen Bedingungen der Möglichkeit abwendeten, um sich mit der Frage zu beschäftigen, wie können wir aus der Gegenwart eine reichere Zukunft machen. Also das ist genau diese Entgegenstellung von Historismus und Ahistorismus, wobei diese zweite Position am exaktesten eigentlich durch den Kant dargestellt wird und der Rorty auch des Öfteren davon spricht, also dass wir uns, also dass wir dabei sind, uns von dieser kantischen Auffassung sozusagen schon langsam in eine hegelianische sozusagen zu bewegen. Also wo dieses frühe hegelische Motiv sozusagen auch für uns jetzt wieder wichtig werden kann. Eben ist das Zentrale für den Pragmatismus diese Vorrang der Praxis, ne? Dass die Theorie sozusagen nicht das ist, was das Endprodukt sozusagen sein sollte, dass wir sozusagen aus all unseren Bemühungen heraus irgendwann einmal zu einer Theorie, Supertheorie oder Einheitstheorie kommen, sondern umgekehrt, dass all das, was wir theoretisch uns einfallen lassen sozusagen, und ausarbeiten, dass das letztendlich eher umgekehrt ein Mittel oder Hilfsmittel sozusagen dafür sein sollte, unsere Praxis eigentlich noch zu stärken und eben diese Möglichkeit über das zu entwickeln, in Zukunft sozusagen neuartige Dinge wieder vorantreiben zu können. Dieses pragmatische Prinzip, ne, das, auf das er da auch allenthalben aufmerksam macht, dass sozusagen etwas ist, was alle diese Pragmatisten vereint, also sagen die klassischen wie die Neopragmatisten, dass eben jeder Unterschied überhaupt oder so auch in praktischer Hinsicht einen Unterschied machen muss. Also sodass man aller erkennt sozusagen auf das verzichten kann, irgendwelche künstliche Unterschiede zu erzeugen und die dann sozusagen wieder für die dann irgendwelche Argumente zu bringen, etc. Wenn die letztendlich, wenn man darauf achtet, sozusagen überhaupt keine taktische Auswirkung haben. Ja. Das ist ziemlich häufig der Fall, sozusagen in irgendwelchen Beschreibungen, ja, die diesen Bezug zum Beispiel prinzipiell nicht haben können. Ja. Also da kann man auch an das denken, all diese Diskussionen, die von Hobbes an über Kreationismus oder darwinschen Positionen sozusagen dem gegenüber. Das ist auch eine Sache, sozusagen, wie man das beschreibt, ja, wie man, welches Verständnis man darüber hat, sozusagen, welche Entwicklung sozusagen die Menschheit genommen hat von ihren Anfängen her, ne, wie man das auffasst, ist etwas, das sowieso für unser Handeln jetzt nicht unbedingt so eine praktische Auswirkung hat. Ja. Außer man glaubt sozusagen, über das rechtfertigen zu können, dass man sagt, also wir stammen eben von den Affen ab und weil es schon bei den Affen so gewesen wäre, dass sie, was weiß ich, irgendwelche Gruppen bilden und sich gegenüber anderen Gruppen absetzen oder was weiß ich, es eben dann Leitbullen bei den Affen gibt und sich die ganzen weiblichen Wesen sozusagen dem unterordnen müssen und so weiter, über das sozusagen das zu rechtfertigen, warum es bei uns möglicherweise so oder ähnlich sein kann oder sein können sollte, ne? dann hat es aber auch eine praktische Auswirkung. Ne? Aber es ist eine Sache, die, wie vorher oft ich gesagt habe, ne? eine, die abhängig ist von den Argumenten, aber nicht irgendwo sozusagen auf irgendwas Faktisches zurückgeführt werden kann. Das ist selbst nur sozusagen, man kann es auch immer ganz gut entlarven, sozusagen als Art von Argumentation. Ja, sowas kann etwas jemand behaupten, aber es lässt sich nicht rechtfertigen über etwas Tatsächliches, wo man sagt, ja, das wäre jetzt genau so und so gewesen. Ne? Diese Tatsachenberufung ist genau diese Fiktion oder die Illusion, zu glauben, ich könnte mich durch das rechtfertigen, was sozusagen in der Welt draußen ist, und ich müsste mich nicht rechtfertigen sozusagen in meiner sprachlichen Argumentation. Ja. Ich bewege mich eben darin und es gibt nichts sozusagen, was außerhalb hundertprozentig genau so und so wäre. Es ist immer eine Behauptung, die ich über das mache. Mit der Behauptung bin ich schon in der Sprache sozusagen und in dem Vollzug sozusagen des Sprachlichen. Es gibt das nicht, dass es sozusagen als solches außerhalb dessen ist. Ne? Und dann muss man sich natürlich auch dann, egal wie man dieses oder jenes sieht, eine bestimmte Diskussion sozusagen mit anderen darüber begeben. Aber das wäre sozusagen ein schlechtes Verständnis. Der Horthy nennt es dann also das Hängen am gesunden Menschenverstand. Weil der gerne sozusagen sich an etwas hängt, wo er glaubt, sozusagen, es gibt was, das ist halt so, weil es immer so war oder sonst irgendetwas. Ne? Das ist genau sozusagen die Gegenposition zu dem, was eigentlich er vertritt. Ne? Dass man, er nennt es dann sozusagen Ironismus oder eine ironische Position, sozusagen, die man eher einnehmen sollte, ne? Dass man selbst über die Kontingenz sozusagen dessen weiß, Bescheid weiß, sozusagen, dass es nichts gibt, sozusagen, dass etwas rein Notwendiges darstellt, ja? Sondern es sind immer zufällige Konstellationen, und für die man halt, ja, was diese oder jene Behauptung betrifft, sozusagen eintreten muss. Ja? Dann muss man halt sozusagen etwas dazu sagen, sozusagen, warum man dieses und jenes so sieht. Aber es gibt nichts sozusagen, wo man sich auf das berufen könnte, ja, sozusagen ist eh klar, dass so ist, wo man sozusagen dann glauben würde, sich der Argumentation überheben zu können. Ne? Dass man die dann dafür nicht mehr bräuchte. Also das gibt es sozusagen an keiner Stelle. Da habe ich das dann noch zum Beispiel, ist ein ganz gutes Zitat sozusagen über diese, über das Verständnis der Bezugnahmen, der Beziehungen sozusagen, die zwischen all diesen Behauptungen zum Beispiel fungieren, weil das zum Beispiel auch ziemlich hegelianisch klingt, wenn er sagt, dass sich die Pragmatisten und die Verdrängung des mithilfe der griechischen Gegensatzpaare konstruierten Weltbildes bemühen, durch ein Bild von einem Strom ständig wechselnder Beziehungen, und zwar Beziehungen, die nicht zwischen festen Relata bestehen, sondern zwischen Beziehungen. Das ist etwas, um das so, dass man beim Hegel genauso lesen könnte, ja? Dass es selbst sozusagen in der Sprache nicht diese reinen Anker geben kann, ne? Wo ich mich sozusagen irgendwie festhalten könnte, sondern das, was als Bedeutung offensichtlich oder scheinbar für etwas festgelegt ist, ist selbst immer noch abhängig in Bezugnahme auch wieder irgendetwas anderes. Deswegen gibt es nur die Beziehungen, sozusagen zwischen Beziehungen und nicht zwischen irgendwelchen fixen Bestimmungen. Ne? Die lassen sich, wenn man genauer hinschaut, immer wieder von Neuem auflösen. Sodass man auch nie sagen kann, das ist dieser Anti-Essentialismus, den ich dann da noch erwähnt habe, ne? Dass irgendetwas ein vollkommen eigenes Wesen oder eigenständige, immanente Natur hätte. Also das betont er heute immer sozusagen, man soll eher das so auffassen, alles sozusagen, als wäre es eine Zahl, wie er das sagt, in dem Hoffnung statt Erkenntnis, weil wir bei den Zahlen auch nicht drauf kommen, sagen, ihnen irgendwie außer, man fasst das kabbalistisch auf oder so, ne, eigenständiges Wesen oder so zu schreiben, sondern was weiß ich, was 17 ist, ist eben abhängig von dem sozusagen, dass zwischen 18 und 16 ist und dass es sozusagen ein Beziehungsgeflecht dieser Zahlen steht und dadurch das ist, was es ist, eine Funktion hat und das macht unter Anführungszeichen sein Wesen aus. Aber das Wesen ist nicht sozusagen etwas, das es nur für sich hätte, sondern sein Wesen ist das, bestimmt zu sein sozusagen über all das andere, was bei ihm sozusagen vorkommt. Ja. Also das gilt dann nicht nur für die Zahlen, beim Hegel ist es genauso, ja. Das, was etwas ist, ist es dadurch, dass es alles andere nicht ist. Und es gibt nichts sozusagen, was es nur für sich wäre. Also es gibt nicht, es ist nicht irgendwie sozusagen eine Entität, irgendein Knödel sozusagen, der im Kern sozusagen sein Wesen hat und außen an der Oberfläche tritt er mit dem anderen Zeug in Interaktion. So à la Quine sozusagen, die Reize, die auf diese Oberfläche treffen. Und drinnen dann gibt es möglicherweise irgendwas an wahrer Entität, sondern bis sozusagen in das Innerste, dieses Innere sozusagen, ist es gefügt über das, in welcher Beziehung es zu anderen steht. Es gibt nicht sozusagen rein Inneres, oder wie der Hegel sagen würde, sozusagen, dass nur Innere ist das nur Äußere. Ja? Das ist dann die Verkehrung, sozusagen die dialektische, wenn wir versuchen würden, sozusagen dieses reine Innere festzuhalten. Ne? Und umgekehrt ist das, was nur äußerlich ist, ebenso nur innerlich. Das ist die gegenseitige Relationalität ausmacht. Und da wurde eben das sozusagen in diesem Anti-Essentialismus Ausdruck, sozusagen es habe überhaupt nicht sozusagen so ein inneres Wesen. Wo auch dann sagt, na, da es nichts gibt, was ein inneres Wesen besitzt, dann auch die Menschen. Damit habe ich schon ein bisschen überzogen. Jetzt habe ich mir gedacht, dass das nicht ganz ausgeht. Nichtsdestoweniger habe ich dann trotzdem ja für heute auch noch weitere Folien dann noch gemacht, die wir dann halt das nächste Mal anschauen wollen. Sodass die drei Vorlesungseinheiten, die es noch gibt, ja, die werden so ausschauen, dass ich ein bisschen noch was da zum Beispiel sage, und dann habe ich eben noch vor zu den McLaurin und zum Brandon. So ein bisschen aufgeteilt, dass alle die noch halbwegs präsentiert werden können, dass sie das im Juni noch ausgeht.